Ja, in Ulm, da gibt es ziemlich viele Feste. Habe ich so den Eindruck. Also in Ulm, da kann man sehr, sehr gut festen. In Langenau auch. Aber Ulm ist, finde ich, nochmal ein bisschen spezieller. Da gibt es so das Donaufest alle 2 Jahre, bei dem internationale Künstler aus allen Donauländern kommen. Dann gibt es noch das Volksfest, immer im Juli. Dann den Schwörmontag, der jedes Jahr gefeiert wird. Und dann im traditionellen Nahbade endet. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Dann im August gibt es ein Weinfest, habe ich gelesen. Im September eine Kulturnacht. Und in der Weihnachtszeit natürlich den Weihnachtsmarkt, ganz klar. Dann gibt es alle 4 Jahre noch das Fischerstechen, an dem nur die Menschen aus Fischerfamilien teilnehmen dürfen. Und im Wechsel dazu dann auch alle 4 Jahre gibt es noch einen Bindertanz. Ich weiß nicht, ob das jetzt alle Feste sind, aber das ist mal so das, was auf der Internetseite steht. Wahrscheinlich gibt es noch viel, viel mehr, aber das sind wahrscheinlich die wichtigsten. Und all das sind ja schon irgendwie viele spezielle Eigenheiten, viele spezielle Feste, die es so nur in Ulm gibt. Und da könnte ich eben wahrscheinlich weitermachen und noch ganz viele andere aufzählen, die es nur in Ulm gibt. Also, Ulm steht irgendwie schon für spezielle Veranstaltungen. Als ich neulich in Ulm war und dann mit jemandem über das Fischerstechen geredet habe, da fiel auch der Satz, ja, das sind halt die stolzen Reichsstädter. Ja, die sind halt ein bisschen speziell. Jetzt will ich aber nicht so viel über Ulm reden, weil ich weiß nicht, ob von euch jemand aus Ulm kommt oder so. Von dem her lassen wir mal Ulm beiseite. Aber ich kenne das Phänomen. Denn ich komme ja aus Rottweil. Und in Rottweil, ja, ich weiß nicht, wer von euch schon mal was von der Rottweiler Fasnet gehört hat. Auch etwas sehr Spezielles. Übrigens, was wirklich Schönes. Also könnt ihr gern mal nach Rottweil gehen zur Fasnet. Wunderschön. Aber auch wirklich sehr speziell, wenn die Narren in ihren Kleidle die Stadt beim Narrensprung runterspringen. Aber wenn man nicht aus Rottweil kommt, ja, dann hat man da, glaube ich, auch echt ein Problem mitzumachen, weil eigentlich darf man es auch nicht, weil die Kleidle und auch die Larven, also die Kostüme und die Masken, die werden weitervererbt innerhalb einer Familie. Und ich weiß nicht ganz, wie streng die Rottweiler sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie doch auch sehr streng sind. Und da gibt es noch eine Eigenheit, die meine Großeltern mir erzählt haben, die nicht aus Rottweil stammen, die dort halt mit 20, 25 Jahren hingezogen sind. Die Rottweiler Narren geben ab und zu mal so kleine Süßigkeiten an die Herumstehenden. Wenn man aber jetzt nicht von Rottweil ist, dann hat man gar keine Chance, da irgendwas zu bekommen, weil die gehen sowieso nur zu denen, die sie kennen, das ist ganz klar. Also auch Rottweil hat wirklich einen ganz, ganz bestimmten Ruf. Auch irgendwie ein bisschen eigen. Vielleicht liegt es an den Reichsstädtern. Ja, also ich habe vom Reinhard gehört, in Esslingen soll es wohl auch ein bisschen speziell sein, war auch eine Reichsstadt. Weiß ich nicht. Irgendwie ein bisschen speziell. Und letzte Woche, da hat uns der Reinhard mit reingenommen in den Titusbrief und vor allem auch in die Kultur von den Kretern, an die dieser Brief geschrieben wurde. Denn Titus hat den Brief von Paulus bekommen, als er eben auf der Insel Kreta war. War da aber jetzt nicht im Urlaub oder so, sondern um dort Gemeinden zu bauen und zu betreuen. Aber die Kreter, ja, die waren einfach auch so ein bisschen ein spezielles Völkchen, fast so wie die Ulmer und die Rottweiler. Sie hatten auch einen bestimmten Ruf und sie standen für etwas. Und vor allem in Titus 1, Vers 12, da kriegt man das richtig schön deutlich gesagt. Denn da heißt es, Kreter sind immer Lügner, böse wilde Tiere, faule Bäuche. Ja, ist eine ganz schön harte Aussage, die hier geschrieben wird, aber tatsächlich stammt diese Aussage überhaupt nicht von Paulus. Er schreibt sie in den Brief rein, aber nur weil ein Philosoph, der ein paar Jahrhunderte vor Paulus gelebt hat und aus Kreta kommt, genau diesen Satz über die Kreter geschrieben hat. So waren also die Kreter bekannt für ihre Lügen, für ihre Bosheit und für ihre Faulheit. Und dass das jetzt nicht unbedingt die super vorbildlichsten Christen sind, das kann man sich dann wahrscheinlich auch vorstellen. Und dass man diesen Menschen eine Gemeinde anvertrauen würde, ja, das macht irgendwie auch Sinn. Denn Paulus schreibt Titus in Kapitel 1, Vers 5, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, also Paulus ließ Titus in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Titus soll also Älteste einsetzen oder einfach eine Gemeindeleitung, die auf die Gemeinde Acht gibt. Und das ist gar nicht so einfach. Denn wie gesagt, die Kreter, sie standen ja eher für nicht so viel Gutes. Wie Titus dann welche Menschen ausgesucht hat, das wissen wir nicht. Aber es war bestimmt nicht einfach für ihn. Denn was muss denn ein Leiter so alles mitbringen? Wenn man in Apostelgeschichte 6 schaut, dann wird dort beschrieben, dass die Gemeinde in Jerusalem auch Leiter sucht. Dort werden sie Diakone genannt, aber sie suchen auch Leiter. Und dort steht ein kleines Profil von Leitern für eine Gemeinde. Und da steht in Vers 3, so seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Was sind jetzt also so diese Kernkriterien, würde ich es mal nennen, für einen Leiter? Sie sollen zum einen ein gutes Zeugnis haben und zum anderen voll Geist und Weisheit sein. Und gemeint ist natürlich der Heilige Geist. Es bedeutet also, dass sie Gläubige sein sollen, Gläubige, die den Heiligen Geist haben. Es sollen also 7 Männer sein, die wirklich im Glauben stehen, bei denen man es einfach sofort sieht. Wenn man sie ansieht, weiß man, ja, das ist ein Christ, der ist mit Gott unterwegs. Und das nicht einfach nur am Sonntag im Gottesdienst, sondern wirklich in ihrem ganzen Leben, in allen Bereichen ihres Lebens, ja, im beruflichen und geschäftlichen, aber ebenso genau so auch im privaten. Denn immerhin steht ja dazu, dass sie von gutem Zeugnis sein sollen. Niemand kann ihnen also etwas Schlechtes sagen. Das ist schon wirklich Gutes soll für sie stehen. Etwas, was andere sehen und was andere dann auch den Glauben näher bringen soll. Aber wisst ihr was? Das ist nicht einfach nur etwas, was die Gemeindeleiter so an sich machen sollen, sondern jeder, der den Heiligen Geist hat, soll ein Zeuge sein. Soll mit seinem Leben Jesus Christus bezeugen. Denn in Apostelgeschichte 1, Vers 8, da sagt Jesus, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Das heißt, jeder einzelne von uns ist also ein Zeuge von Jesus Christus. Und ich finde das schon ziemlich cool. Und die Frage ist jetzt, wie machen wir das jetzt? Wie steht man jetzt eigentlich für Jesus? So die Reichsstädter, ja, die stehen für was Besonderes. Aber was sehen die Menschen, wenn sie auf uns schauen? Für was stehen wir? Und in Titus 1, Vers 5 bis 16, also den Text, den wir uns heute jetzt mal genauer anschauen wollen, gibt Paulus einige Punkte, die man einhalten kann und dann wirklich für Jesus stehen kann. Und ganz kurz zum Inhalt im ersten Teil, da geht es eben um die Kriterien von einem Leiter. Aber wie gesagt, irgendwie betrifft uns das alle, weil wir alle Zeugen sein sollen. Und im zweiten Teil geht es dann um die Irrlehrer, also Christen, die einfach eine falsche Lehre verbreiten. Aber im Grunde können wir auch das anschauen und sagen, hey, so sollen wir nicht sein. Schauen wir also in den Text und ich lese vor Titus 1, 5 bis 16 und ihr dürft gern mitlesen, auch auf dem Handy oder so. Ich habe vorhin beim Durchlesen von der Predigt gemerkt, ich glaube, es hilft euch, wenn ihr den Text vor euch habt. Also ich lese vor. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Wenn jemand untadelig ist, Mann einer Frau, gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder aufsässig sind. Denn der Ausseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter. Nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, sondern gastfrei. Das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam, der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Denn es gibt viele aufsässige, hohle Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, denen man den Mund stopfen muss, die ganze Häuser umkehren, indem sie um schändlichen Gewinnes willen lehren, was sich nicht geziemt. Es hat einer von ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt, Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund seien und nicht auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen achten, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewehrt. Ja, soweit der Text. Und jetzt schauen wir mal auf die einzelnen Teile. Und dazu teile ich im Grunde das, was da steht, in gut und schlecht. Ich habe sogar Zettel mitgebracht, das ein bisschen visuell ist. Vielleicht kann mir jemand kurz helfen mit Zettel aufhängen, sonst brauchen wir länger als 12 Uhr. Jedenfalls deutlich länger. Und dann das einfach auf die eine Seite in den Balken. Relativ weit oben, da kommen viele Sachen. Sehr gut. Sehr gut. Dankeschön. Also, wir teilen in gut und schlecht und wir beginnen in Vers 6 mit der Auflistung. Und da kommt der erste Begriff, untadelig. Achim, wenn du es machen kannst, ist super. Genau. Also, da kommen viele Begriffe, aber ich glaube, es hilft uns da ein bisschen zu sehen, was ist gut, was ist schlecht, was sollen wir machen und na, was vielleicht auch eher nicht. Also, der erste Begriff, untadelig. Hierher. Sorry. Also, untadelig ist eindeutig ein guter Begriff. Was bedeutet jetzt aber, untadelig zu sein? Das Wort kann man auch mit nicht angeklagt übersetzen. Nicht angeklagt. Und das kann man schon eher verstehen, nicht angeklagt. Denn wenn man angeklagt wäre, wegen irgendetwas, ganz egal was jetzt, ist auch einfach der Ruf ruiniert, irgendwie. Und dann macht man sich und vielleicht sogar auch die Gemeinde, in der man ist, einfach auch ein Stück weit lächerlich. Und deswegen soll man untadelig sein. Und dann geht es weiter mit den nächsten Begriffen, mit Mann einer Frau oder auch andersrum gesagt, Frau eines Mannes. Oh, das kann ich hinmachen. Guck mal, danke. Also ich habe es mal als einfach ein Ehepartner geschrieben. Das klingt jetzt ja irgendwie schon ein bisschen seltsam, was Paulus hier fordert. Ein Ehepartner, warum? Aber wenn man in die Kultur auf Kreta schaut, dann hat es wirklich gebraucht, dass er das gesagt hat. Habe nur einen Ehepartner. Denn vor allem die Männer damals auf Kreta, vor 2000 Jahren, die sind viel rumgezogen, sind bei Prostituierten ein- und ausgegangen oder haben sich bei Vereinstreffen getroffen und dabei Frauen zum Tanzen und so weiter einfach angeschaut oder was auch immer. Also man merkt die Kultur, ja, auf diesem Gebiet, da war sie wirklich nicht gut. Und deswegen muss Paulus auch sagen, hey, ein Ehepartner. Und es hat dann auch was mit Treue, mit Verlässlichkeit, mit Verbindlichkeit zu tun. Also keine auferlegten Grenzen, die einengen, wo man denkt, boah, warum denn nur ein Ehepartner? Nein, Grenzen, die einfach auch die persönliche Integrität wirklich schützen. Und jetzt blickt Paulus weiter auf die Familie, denn da heißt es, gläubige Kinder, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder aufsässig sind. Das klingt zunächst auch mal irgendwie sehr streng, aber im Grunde, und das habe ich da drauf geschrieben, gut erzogene Kinder. Auch das klingt vielleicht auch nicht ganz so toll. Warum sagt jetzt Paulus das? Warum gut erzogene Kinder? Er will, dass man in seinem Leben und auch in seinem Glauben vorbildlich und glaubwürdig lebt. Und das kann man vielleicht in der Gemeinde machen. Ja, die eine Stunde am Sonntagmorgen, das kriegt man hin, da irgendwie noch hier alles zu geben. Aber in der eigenen Familie, wirklich immer alles zu überspielen und immer wieder zu zeigen, dass man fest im Glauben steht, das ist schwierig. Und deswegen heißt gut erzogene Kinder, weil man dort als Vorbild am besten fungiert und die Kinder einem einfach nacheifern. Wenn also die Kinder im Glauben stehen und weder ein ausschweifendes Leben führen oder aufsässig sind, dann hat man wirklich als Vorbild gut gelebt. Und weiter heißt es dann, dass er untadelig sein soll als Gottes Verwalter. Was meint Paulus damit? Gott vertraut jedem von uns so viel an. Egal ob das Geld, ob das Familie, ob das Zeit, ob das Möglichkeiten, Fähigkeiten, Talente oder sonst irgendwas ist. Jeder von uns hat ganz, ganz viel von Gott bekommen. Und die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit eigentlich um? Wie verwalten wir diese Sachen, die Gott uns gegeben hat? Und Paulus sagt, dass so ein richtiger Leiter sie hoffentlich gut einsetzt, weil er damit dann auch die Gemeinde gut verwalten kann. Und weil man dadurch dann auch einen guten Ruf hat. Denn stellt euch ein Negativbeispiel vor, eine Familie, die immer wieder Geld geschenkt bekommt. Vielleicht einfach öffentlich bekannt, warum auch immer. Und was macht sie damit? Sie kauft sich immer ganz viele teure Luxus-Rolex-Armbanduhren. Irgendwie kriegt man es halt mit. Kann aber immer nur eine Uhr tragen. Das wäre irgendwie, da würden wir sagen, das passt nicht. Was machst du denn? Warum? Nutz doch dein Geld sinnvoll. Brauchst nicht 20 Uhren, wenn du eh nur eine tragen kannst. Deswegen Gottes Verwalter. Gut mit den Dingen umgehen, die Gott einem gegeben hat. Und jetzt kommt eine Liste von schlechten Punkten, die nicht gut sind, wenn wir für sie stehen. Und wenn wir dafür bekannt sind. Jetzt kommen ein paar Wörter an uns. Ja, die darfst du mal alle dran hängen. Denn man soll nicht eigenmächtig sein. Man soll nicht jähzornig sein. Man soll nicht dem Wein ergeben sein. Man soll nicht ein Schläger sein. Und man soll nicht schändlichem Gewinn nachgehen. Schauen wir auf die einzelnen Wörter. Eigenmächtig, also nur nach sich schauend. Ja, Hauptsache einem selber geht's gut. Hauptsache man selber hat genug. Das ist schlecht. Nächster Begriff, jähzornig. Also getrieben von Wut und Ärger. Von Zank und Zerstörung für die Gemeinde. Es ist also wichtig, dass man mit einem guten Mix aus Selbstbewusstsein, Geradlinigkeit, Durchsetzungsfähigkeit und Zielorientierung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch Verständnis für andere, Entgegenkommen, Liebe, Kompromissbereitschaft und Geduld hat. Kannst eigentlich alle aufhängen. Der nächste, dann soll man dem Wein nicht ergeben sein. Wobei damit eigentlich alle Süchte gemeint sind. Als guter Christ sollte man an sich selber arbeiten. Und sollte man damit vor allem nicht seinen Ruf ruinieren. Ich bin jetzt seit einiger Zeit bei der Freiwilligen Feuerwehr hier in Langenau aktiv. Ich kann zwar noch nicht zu den Einsätzen mitgehen, weil mir noch die Grundausbildung fehlt, aber zu den Übungen bin ich dabei. Und jetzt stellt euch mal vor, oder vorstellen braucht man es nicht, nach jeder Übung, da werden auch die ein oder anderen kühlen Erfrischungsgetränke getrunken. Und jetzt stellt euch vor, ich wäre da Spitzenreiter mit dabei. Jedes Mal, wenn's darum geht, ob man Erfrischungsgetränke trinkt, würde ich auch das eine oder andere mittrinken. Und dann am besten noch mit dem Fahrrad heimfahren, am besten schön Schlangenlinien, weil gerade rausschauen ist dann vielleicht auch nicht mehr ganz so leicht. Da wäre mein Ruf, glaube ich, ganz schön schnell, ganz schön ruiniert. Und mit meinem Ruf auch der Ruf von der Gemeinde. Und es würde wahrscheinlich gar nicht lang brauchen, bis ich echt ein schlechtes Bild abgeben würde. Und daher sollte man eben an sich arbeiten. Und vor allem beim Thema Süchte auch professionelle Hilfe suchen, wenn es sein muss. Ja, der nächste Begriff, man soll kein Schläger sein. Ich glaube, dazu brauche ich nicht viel sagen. Ich glaube, das ist einfach eindeutig. Und auch der Begriff schändlichem Gewinn nachgehend ist auch ziemlich eindeutig. Wenn man sich nur für die eigene Tasche Sachen einsteckt, wirtschaftet, das ist auch nicht besonders gut. Jetzt kommt in den Text wieder eine Liste von positiven Eigenschaften dazu. Ach, danke, dass du es machst. Da kommen jetzt auch wieder ein paar, die du einfach nacheinander aufhängen darfst. In Vers 8 steht, dass man gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig und enthaltsam sein soll. Schauen wir auf die paar Begriffe, gastfrei oder gastfreundlich. Ja, das macht Sinn. Ladet also Menschen ein, mit ihnen, sprecht mit ihnen, nehmt sie auf, liebt das Gute. Auch das ist einfach in der Theorie, ja, das Gute zu lieben, aber in der Praxis dann immer doch schwierig. Besonnen und gerecht zu sein, ist auch klar und wichtig. Ja, heilig zu sein, boah, das fällt uns vielleicht dann doch eher schwierig, ist nicht ganz so leicht. Aber auch das ist gut. Denn einfach das Verhalten, das sich als Gott entsprechend auszeichnet, das ist wichtig, dass wir uns da immer wieder korrigieren lassen. Und es klingt so schwierig, das zu machen, aber es wäre doch so leicht, oder so gut, wenn wir das hinkriegen würden. Und wenn wir dafür stehen würden. Und dann auch enthaltsam sein ist auch ein Begriff, ja, ist auch einfach. Vor allem enthaltsam dem Bösen gegenüber oder dem Schlechten gegenüber. Und weiter heißt es dann in Vers 10 und 11, denn es gibt viele Aufsässige, hohle Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, also damit sind Juden gemeint, denen man den Mund stopfen muss, die ganze Häuser umkehren, indem sie um schändlichen Gewinnes willen lehren, was sich nicht gehört. Jetzt warte ich mal kurz. Ne, grüne sind es alle. Gibt einfach alle. Kannst du alle ranmachen. Ja, negative Beispiele sind echt viele, aber kriegen wir auch irgendwie dahin. Also, aufsässig, hohle Schwätzer, Betrüger. Ja, es sind alles schlechte Dinge, die es in den Gemeinden auf Kreta gab. Christen, die aufsässig waren und sich niemandem untergeordnet haben. Und ich finde, es kommt auch heutzutage doch des Öfteren mal vor. Menschen, die meinen, sie müssen zu allem etwas sagen, Hauptsache mal gegen alles sein, was kommt. Vor allem gegen alles sein, was von oben kommt. Ja, denn die da oben, die haben ja keine Ahnung. Egal, ob das jetzt in der Gemeinde oder auch in der Stadt oder auch mit der Regierung so ist. Aufsässig sein, ja, das kommt doch oft vor. Und dann wird auch noch blödes Geschwätz geredet. Auch das kommt oft vor. Sachen, die nicht stimmen. Vielleicht sogar Anschuldigungen, die einfach aus der Luft gegriffen sind. Und es beides sind wirklich keine guten Sachen, die aber leider heutzutage auch immer wieder passieren. Und lasst uns da echt schauen, dass wir nicht für solche Dinge stehen. Und ich finde vor allem auf dem Dorf, da ist das Zweite mit den hohlen Schwätzern doch etwas Typisches. Denn es wird über jeden und über alles geredet, aber oft ohne wirklich Wahrheit oder Wissen. Denn dann heißt es ja, der Günther hat dem Wilhelm erzählt, dass Ann-Kathrin der Margot erzählt hat, dass und so weiter. Es geht über 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 Ecken. Und am Ende kommt, wie bei Stille Post, irgendwas anderes raus. Eben hohle Schwätzer. Und in Vers 14, da heißt es dann, und nicht auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen achten, die sich von der Wahrheit abwenden. Jüdische Fabeln und menschliche Gebote, ich schau mal, steht es schon dran? Ah, jetzt kommt es gleich. Sehr gut. Ah, steht sogar schon dran. Ah, super, danke. Die Menschen, sie haben sich einfach alles Mögliche zusammengereimt. Einfach mal irgendwie geguckt, okay, wie könnte es funktionieren? Wie könnten tolle Geschichten sein, die um die Bibel gesponnen werden? Und dann haben sie diese als jüdisch und damit ja dann auch als richtig verkauft. Und vor allem denkt Paulus hier an die ganzen Reinheitsgebote, die sich die Menschen gemacht haben. Denn ja, es gibt in der Bibel einige Reinheitsgebote, aber die Juden waren ganz groß dabei, um diese Reinheitsgebote noch mehr Gebote zu packen, damit sie dann einen Schutzraum haben, damit, falls jemand die menschlichen Gebote übertritt, schon mal nicht ganz zu den göttlichen Geboten kommt und so. Aber da sagt Paulus, nein. Nein, das ist alles blöd, macht es nicht. Es sind irgendwelche jüdischen Fabeln, die nicht passen. Denn vor allem in den christlichen Gemeinden ist es nicht natürlich und nicht nötig. Denn Paulus schreibt in Vers 15, den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Es ist also alles rein. Nichts kann uns als Mensch unrein machen. Das ist wichtig, was Paulus hier sagt. Und wenn jemand unrein ist, dann nicht, weil er Schweinefleisch gegessen hat oder einen Toten berührt hat, was zwei von den vielen Geboten sind in der Bibel, sondern einfach, weil seine Gesinnung und weil sein Gewissen falsch ist und nicht zu Gott geht. Paulus schließt den Abschnitt dann mit Vers 16, wo es heißt, sie geben vor Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt. Sie haben also schlechte Werke. Sie sind abscheulich, ungehorsam und für alles Gute unnütze. Das sind ganz schön harte Worte, aber das bleibt eben, wenn man sich nicht wirklich mit Gott befasst, wenn man sich nicht um seinen Ruf kümmert, wenn man all die schlechten Dinge tut, denn dann tut man schlechte Werke, dann ist man abscheulich, ungehorsam und echt unnütze. Und wer jetzt ganz gut aufgepasst hat und vielleicht auch den Bibeltext vor sich hat, der merkt, dass ich Vers 9 und Vers 13 übersprungen habe. Und da sind zwei Aussagen oder Anweisungen versteckt, die wir uns auch zu Herzen nehmen können. Und das erste aus Vers 9, da steht, der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Ich merke schon, beim Vorlesen ist es echt kompliziert, deswegen eine andere Übersetzung, wo es heißt, außerdem muss er sich an die zuverlässige Botschaft Gottes halten, so wie sie ihm gelehrt worden ist. Denn nur so kann er die Gemeinde im Glauben festigen und die Gegner von ihrem Irrweg abbringen. Wer also Gottes Botschaft oder seinem Wort, das, was wir überliefert bekommen haben, daran festhält, der kann damit dann auch anderen helfen. Einerseits natürlich, um ihren Glauben zu festigen, was mega gut ist. Und andererseits aber auch, um ihnen zu helfen, wenn sie vielleicht doch auf dem Irrweg sind. Und dazu passt Vers 13 ganz gut, denn da steht, aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben sind. Und ja, der Brief geht an Titus. Und damit ist dieser Auftrag auch zuallererst an ihn gerichtet, dass er sie zurechtweist im Glauben. Und dann ist die Anweisung aber natürlich auch an die Gemeindeleiter gerichtet. Aber ich denke, dass jeder von uns, jeder Christ, diese Anweisungen für sich nehmen kann. Denn wenn man sich festhält an einem von diesen Dingen, dann kann man nur abrutschen. Dann kann man niemanden ermahnen. Dann kann man nicht wirklich für Jesus gewinnen. Denn man steht für nichts Gutes. Wenn Menschen auf einen schauen, bei diesen Begriffen, da hat man kein gutes Zeugnis. Wenn man sich aber an der Botschaft Gottes festhält, an den Dingen hier, an den grünen, guten Sachen, die einen vielleicht auch echt heilig machen, da hat man Halt. Dann fällt man nicht einfach runter, dann rutscht man nicht ab, dann ist man sicher und fest. Und dann kann man auch andere ermahnen. Dann kann man auch sagen, hey, dein Weg, dem du gerade bist, passt vielleicht nicht so ganz. Und die Frage ist, auf welcher Seite sind wir? Auf der guten oder auf der schlechten Seite? Und an was halten wir fest? An den guten Begriffen, an den guten Sachen oder an den schlechten Sachen? Und vor allem, was sehen Menschen, wenn sie auf uns schauen? Sehen sie die guten Sachen oder sehen sie die schlechten Sachen? Sehen sie einen, der das Gute liebt? Eine, die besonnen ist? Eine, die untadelig ist? Oder sehen sie vielleicht doch eher jemanden, der betrügt? Der jähzornig ist? Die eigenmächtig ist? Und ich hoffe und wünsche mir, dass wir alle immer wieder versuchen, auf dieser guten Seite zu sein. Und an uns arbeiten. Es sind immer wieder viele Sachen, wo wir merken, okay, wir rutschen rüber nach links, aber sollten doch rechts sein. Und lasst uns gemeinsam daran arbeiten, damit wir dann wirklich klar und deutlich für etwas stehen, und zwar für Jesus Christus, für seine Botschaft und so dann auch Zeugen sein können. Und ich würde noch gern mit uns beten. Ja, Vater, du weißt, was in diesem Text steht, was Paulus hier Titus als Anweisungen gegeben hat. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder ermahnst und uns Menschen an die Seite stellst, die uns einfach auch ermutigen, auf der guten Seite zu sein. Ich möchte dich bitten, dass wir mit unserem Leben, mit unserem Wesen, mit unserer Art ein Zeugnis sein können. Dass Menschen, wenn sie an uns schauen, wirklich das Gute sehen, dich sehen und nicht die negativen Sachen. Herr, schenk du uns dazu einfach Gelingen. Und schenk du, dass wir wirklich Zeugen für dich sein können. Amen.